SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Deutsch Talk. Deutsch lernen und lehren Down Under.
Wir, das sind Andreas Wiebel, DAAD-Lektor für German Studies an der University of Melbourne.
Und Julia Grewe von SBS German.
Zusammen mit wechselnden Gästen werfen wir einen Blick auf die Tücken und Schönheiten der deutschen Sprache, auf klare Regeln und verwirrende Ausnahmen. Wir sprechen über Grammatikfallstricke, 1001 Vokabel, klingende Phonetik und über die Sprache in Literatur, Theater und Philosophie.
Wir schwätzen auch Dialekt und fragen uns, wie unsere Kinder eigentlich damit klarkommen, wenn zu Hause mehr als eine Sprache gesprochen wird. Ob SprachliebhaberInnen, Deutschlernende oder einfach neugierig. Hier dreht sich alles um das, was uns verbindet. Die Sprache.
Also Kopfhörer auf, Ohrenspitzen, los geht's mit unserem Podcast.
Ich sage Sally, hoi.
Bei mir heißt Servus.
Bei mir heißt Grüß Gott.
Und ich würde sagen Grüß euch.
Ja, und wie Sie merken, heute geht es um das schöne Thema Dialekt. Eigentlich ist das beim Sprachenlernen und Lehren kein zentrales Thema, aber das ist doch wichtig für Sprachgeschichte, Sprachvielfalt, Identität, vor allem für uns Ausländer in Australien. Deswegen wollten wir uns diesem Thema heute zuwenden.
Ganz genau. Und wir haben aber die Hauptzielgruppe unseres Podcasts, nämlich die Deutschlehrenden und die Deutschlernenden, nicht vergessen. Und deswegen werden wir in diesem Dialekt-Podcast auch ein paar Hörübungen einbauen. Beispielsätze aus den verschiedensten Mundarten, die man sich einfach dann anhören kann.
Und wir haben uns dazu auch Gäste eingeladen, wie immer. Darf ich euch bitten, euch vorzustellen?
Okay, ich bin Leo Kretzenbacher. Ich bin Senior Fellow an der University of Melbourne in der School of Languages and Linguistics und habe 27 Jahre Deutsch unterrichtet an der University of Melbourne. Bin in Österreich geboren, in München aufgewachsen, also eine Art von pangermanischem Dialekt spreche ich.
Mein Name ist Philipp Hockenberger. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Kraichgau bei Sinsheim, irgendwo zwischen Heidelberg und Heilbronn. Hab dann ziemlich lange im bayerischen Raum gelegt, um Rosenheim und Regensburg, bevor es mich dann letztendlich hier nach Melbourne verschlagen hat, wo ich jetzt hier im Hofbräuhaus Melbourne in Chinatown lebe und sehr viel Dialekt reden darf.
Ja, das sind doch zwei wunderbare Gäste, um diese Folge zu gestalten, ja. Und was wir, glaube ich, auf jeden Fall noch sagen müssen, Julia, ist,
wo wir herkommen.
Ja.
Ich komme von der Schweizer Grenze. Das ist die schöne Region Hegau und dort spricht man Badisch.
Mhm. Und ich komme ursprünglich aus Memmingen im Allgäu, südwestliches Allgäu. Und da spricht man Memmingerisch, eine Kombination aus Schwäbisch und Allgäuerisch.
Und dass wir alle aus Süddeutschland kommen oder aus Österreich, ist keine Absicht. Für alle, die von weiter Norden kommen, eine kleine Entschuldigung. Das hat sich einfach so ergeben. Wir werden aber trotzdem versuchen, alle anderen Dialekte auch mit einzubeziehen. Wir haben ja auch den Experten hier mit dem Leo Kretzenbacher. Leo, was ist denn die Funktion von Dialekten?
Ja, also Experte ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin halt Linguist und setze mich unter anderem mit Dialekten auseinander. Die Funktion von Dialekten ist ähnlich wie die Funktion von anderen Varietäten. Es ist eine Art Gruppensprache, eine Art Dialekt oder eine Varietät, die man gemeinsam mit einer anderen Gruppe spricht, zum Beispiel Jugendsprache oder sowas. Das erzeugt einen Stallgeruch so ein bisschen, ja. Also es erzeugt eine Stallwärme, um im Tierbereich zu bleiben, ja. Es fällt einem vielleicht leichter, ein bisschen emotionaler zu werden. Es fällt einem leichter, sich selbst auszudrücken als in der Hochsprache. Das heißt, das gilt für die Leute, für die Dialekt normaler Teil des sprachlichen Lebens ist. Das gilt ja nicht für alle Leute. Und das gilt interessanterweise gerade für die Leute, die, wie wir, eher aus dem südlichen Teil des deutschen Sprachraums kommen. Die, wie in der Dialektologie zu sagen wäre, Hochdeutsch sprechen.
Gibt es sowas in anderen Sprachen eigentlich auch so extrem? Weil ich frage mich jetzt, was denn das Deutsche noch verbindet, wenn ich jetzt als Badener, als ich in Leipzig studiert habe, ich habe den Sachsen auf der Straße nicht verstanden. Also es war wie eine andere Sprache. Gibt es sowas in dieser extremen Form noch woanders?
Ja, selbstverständlich. Dialekte sind sehr, sehr alte Sprachformen, viel älter als Standardsprachen. Standardsprachen entwickeln sich ja überhaupt erst heraus in der Geschichte mit der Entwicklung von größeren Einheiten, über die kommuniziert werden muss. Also Staaten zum Beispiel oder Königreiche oder so. Und die Dialekte sind ja viel älter. Die kommen ja aus viel älterer Zeit her. Interessanterweise gibt es in Australien relativ wenige Dialekte und das hängt damit zusammen, dass das Land erstens relativ spät von Europäern besiedelt wurde und zweitens besiedelt wurde von englisch- und keltischsprachigen, irisch- und schottischsprachigen von den gesamten beiden Inseln, Großbritannien und Irland. Das heißt, die sind zusammengewürfelt worden, mussten sich irgendwie verständigen, mussten eine Art von Ausgleichsdialekt erzeugen. Und seit dem späten 18. Jahrhundert ist nicht genug Zeit gewesen, damit sich lokale Dialekte entwickeln. Es gibt ein bisschen sowas, sagt man jetzt Newcastle oder Newcastle, solche Sachen, oder wie nennt man, ich weiß nicht, Potato Scallops oder sowas. Aber das sind minimale Dinge. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel, auch eine Siedlergesellschaft, eine englischsprachige Siedlergesellschaft, ist es ganz anders. Da sind die Zentren, da gab es unterschiedliche Zentren und ein New Yorker spricht ganz anders als jemand aus Texas und jemand aus Texas spricht wieder ganz anders als jemand aus Florida zum Beispiel. Also Dialekte gibt's, soweit mir bekannt ist, in allen Sprachen. Die entwickeln sich eben raus und was später kommt, ist die Standard. Das ist etwas, was später kommt.
Vielleicht sollte man mal die Hauptgruppen der deutschsprachigen Dialekte kurz benennen, oder? Also, wenn ich mich richtig erinnere, aus meinem Germanistikstudium gibt es so 3, 4, 5 Hauptgruppen, oder? Niederdeutsch, Mitteldeutsch, Oberdeutsch.
Ja, es gibt eben also mit der Dialektologie die drei Hauptgruppen, das Niederdeutsche, das Mitteldeutsche und das Oberdeutsche. Und Mitteldeutsch und Oberdeutsch fasst man eben zusammen als Hochdeutsch. Und das ist interessant, denn natürlich bedeutet in der Allgemeinsprache Hochdeutsch Standarddeutsch. Aber es ist auch kein Zufall, das hängt damit zusammen, dass in der Entwicklung, in der Standardisierung der deutschen Sprache die mittel- und oberdeutschen Dialekte sozusagen die Gewinner waren. Das Niederdeutsche hat sich als überregionale Sprache eine Zeit lang gehalten, zum Beispiel in der Hanse, ist aber mit dem Abstieg der Hanse als Wirtschaftsmacht immer weniger geworden. Die Zentren der politischen Macht, das Kaisertum, sind immer stärker in den Süden des deutschen Sprachraums gezogen. Damit auch die Verwaltung des Gesamtreichs, die eben über auch nach Norden kommunizieren mussten. Dann kam es noch dazu, dass der Norden stärker lutherisch geprägt ist und Luther natürlich aus der Gegend kommt zwischen Mittel- und Oberdeutsch und sehr, sehr viel Mittel- und Oberdeutsch in seine Bibelübersetzung gebracht hat, die dann eben wieder zum Standard wurde, auf dem sich die deutsche Klassik aufgebaut hat und so weiter. Das heißt, da wo Luther kommt auch vor, niederdeutsche Wörter verwendet hat, die sind dann in die Hochsprache eingegangen, wie zum Beispiel Lippe statt des oberdeutschen Lefze, das wir nur noch bei Hunden verwenden. Aber überwiegend hat eben Luther mittel- und oberdeutschen Wortschatz verwendet und dadurch wurde das eben auch im Niederdeutschen verbreitet. So haben wir also das Phänomen, dass in den niederdeutschen Gebieten wesentlich weniger Dialekt gesprochen wird als in den oberdeutschen Gebieten. Am stärksten ist es wahrscheinlich im südwestdeutschen Bereich, in der Schweiz, im Bereich des Hochalemannischen und Höchstalemannischen, aber auch in Österreich, in Bayern, in Baden-Württemberg wird viel mehr Dialekt gesprochen als in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg, oder obwohl Hamburg noch ein bisschen eine Ausnahme ist, da gibt es einen starken Stadtdialekt. Aber wie gesagt, in der breiten Bevölkerung wird viel weniger Dialekt im Norden als im Süden gesprochen.
Dann macht es ja doch Sinn, dass wir hier alle aus dem Süden sind, nicht? Ein bisschen.
und was Leo auch gesagt hat, weniger Mehrdeutsch, Quatsch, Dialekt gesprochen. Ich glaube, man kann sagen, heutzutage wird wieder mehr Dialekt gesprochen oder zumindest zwangloser Dialekt gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen sprechen Dialekt, vielleicht die Hälfte, würde ich jetzt vermuten. Also eine Lautung hat irgendwie eine Färbung, hat jeder, aber so ein bisschen markanteren Vokabular und Grammatik und Aussprache dann als Dialekt zu bezeichnen, die sagen die Hälfte, ne?
Ja, also ich habe das Ergebnis einer Umfrage gefunden, die hat YouGov durchgeführt für die B2B-Sprachlernplattform Bubble. Und zwar im Jahr 2024. Also es kommt ganz darauf an, aus welcher Altersgruppe die Menschen sind. Also die am wenigsten Dialekt sprechen, ist die Generation Z oder Sie, wie sagt man? Also die unter 24-Jährigen, das sind nur noch 5%, die Dialekt sprechen. Und die Studie hat auch herausgefunden, dass knapp 60% einen Dialekt gelernt haben. Aktive Sprecher werden aber immer älter. Also über 50% sind über 55 Jahre und 95% der Dialektsprechenden sind generell älter als 24. Aber die Autoren der Studie sagen auch, das sind alles Selbsteinschätzungen. Und wie du jetzt auch schon angedeutet hast, Andreas, dass es gut sein kann, dass die Menschen eine dialektisch gefärbte Sprache sprechen, das aber gar nicht merken, weil sie sich ja auch in diesem Umfeld bewegen.
Ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen mit dem Medienkonsum, wie viel regionale Varietäten und wie viel Dialekt man mitbekommt im allgemeinen Medienkonsum. Und ich denke, je jünger die Generation, desto stärker ist der überregionale Medienkonsum, ja, der eben nicht mehr aus der Region kommt, man hört nicht mehr regionales Radio oder sowas, man hört halt Podcasts und solche Sachen, die für ein gesamtdeutschsprachiges Publikum gemacht werden und deswegen auch relativ wenig Dialekt drin haben. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist schon auch richtig, dass der Dialekt heute kein Stigma mehr hat. Ja, also zu einer Zeit, also im 19. Jahrhundert, als es sehr starke Klassenunterschiede noch gab in Deutschland, war Dialekt ein Kennzeichen der Unterklasse. Ja, man hat sich sozusagen selbst geoutet als Angehöriger der Unterschicht, wenn man Dialekt gesprochen hat. Das ist inzwischen ganz anders geworden, aber auch eben wieder vor allem in den Gegenden, wo Dialekt üblicher ist. Ja, also bayerische Politiker machen einen Kult daraus, möglichst Dialekt zu sprechen. Ja, es gab eine Zeit lang, wo also Markus Söder Schwierigkeiten hatte, in Oberbayern anerkannt zu werden, weil er Fränkisch gesprochen hat. Nicht? Also, und das hat sich inzwischen durchgesetzt. Inzwischen ist es einfach kein Stigma mehr. Inzwischen kann man auch als gebildeter Mensch, ohne sich zu outen, als Unterschichtangehöriger Dialekt sprechen. Und es wird auch wird auch selbstbewusster gemacht heutzutage, denke ich.
Und ich würde auch als These aufstellen, dass es vielleicht gerade bei den jungen Menschen mehr so eine Hybridsprache dann auch wird, dass man sozusagen Dialektwörter mit Jugendsprachwörter mischt in die Standardsprache und vielleicht nicht durchgängig Dialekt spricht, wie in ruraleren Gegenden des Landes, sondern dass das so eine Möglichkeit ist, kulturelle und soziale Verbindungen herzustellen.
Philipp, du bist ja so eine Art Zwittergestalt. Gibt es das auch für drei Sprachen? Da du ja mit drei Dialekten aufgewachsen bist. Wie war das denn für dich?
Ja, wie schon vorher erwähnt, ich bin aus dem Kraichgau, was direkt an Württemberg angrenzt, in der Gegend Heilbronn, Heidelberg, Mannheim, Stuttgart. Und dadurch bin ich doch schon von Geburt an mit dem Badischen, sowohl auch mit dem schwäbischen Dialekt aufgewachsen. Hab dann allerdings von klein auf sehr viel Zeit in Bayern verbracht, in Garmisch, was an der Grenze zu Österreich liegt. Das heißt, da ist ein bisschen Einfluss aus dem Österreichischen auch. Und habe dann übers Studium für 10 Jahre lang zwischen Rosenheim und Regensburg gelebt, wo dann auch Oberpfälzer Dialekt aus dem Regensburger ziemlich stark einkommt. Und dadurch habe ich eben diese drei Dialekte in meinem Kopf, was dann den Alltag durchaus schwierig macht. Ich passe mich dann schon immer ganz gut an mein Gegenüber an. Je nachdem, mit wem ich rede, wenn ich mit dem Vater von daheim rede und telefoniere, dann kommt der kleine badische Bub wieder raus. Wenn ich dann aber mit meiner Verlobten rede, die aus dem Schwäbischen kommt, dann ist wieder so ein mehr schwäbischer Dialekt, der rauskommt. Und wenn ich dann gerade durch meine Arbeit im Hofbrauhaus mit jemandem rede, der gerade zu Besuch in Melbourne ist, bekommen wir natürlich sehr viele Leute aus Deutschland, aber vor allem auch aus dem süddeutschen Rand. Wenn da mal einer aus Bayern kommt und bei uns im Hofbrauhaus vorbeischaut und uns dann sagt, wie toll er das findet, dass wir hier so viel deutsche Kultur vertreten und dann sein tiefstes Oberpfälzer oder Oberbayerisch raushaut, dann merke ich auch schon, wie ich dann vom Badischen, Hochdeutschen ab wieder ins Bayerische reinschlitter sozusagen. Und das ist dann ganz toll immer. Ich finde, Dialekt ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich bin ganz froh eigentlich, dass ich zumindest verstehe alles aus den drei Dialekten. Mit dem Sprechen wird es dann manchmal noch so ein bisschen schwierig und dann ist man doch ein bisschen verwirrt, welches Wort man jetzt nimmt aus den unterschiedlichen Dialekten.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ja, das sind wir voll bei unserem nächsten großen Thema, oder? Dialekt und Migration. Was denkt ihr? Welche Rolle spielen Dialekte bei Migrantinnen, in unserem Fall jetzt in Australien, in Melbourne?
Ich persönlich glaube, vor allem aus meiner Erfahrung, wiederum im Hofbrauhaus, wir arbeiten mit relativ vielen Migranten zusammen. Wir haben ein sehr gutes Team aus lokalen Leuten, die bei uns arbeiten, aber natürlich auch natürlicherweise einen Haufen Deutsche, ob das jetzt Studenten sind, Expats, die länger da bleiben oder nur Backpacker, die ganz kurz da sind, haben wir Leute überall aus dem deutschsprachigen Raum, nicht nur aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich. Und aus meiner Erfahrung, wenn man dann in so einen Melting Pot von Dialekten reingeschmissen wird, dann versuchen alle doch eher ein bisschen passiv so ins Hochdeutsche zu verfallen. Wir haben jetzt erst wieder einen super Typ aus der Schweiz und ich habe am Anfang gar nicht gemerkt, dass er aus der Schweiz ist, weil sein Hochdeutsch für mich überraschenderweise perfekt ist, besser als mein Hochdeutsch, aber wir kommen halt aus dem Badischen und wir können alles außer Hochdeutsch.
The Land.
Ja, The Land, ja. Und ich merke das auch, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass ich meinen Dialekt schon fast so ein bisschen verliere im Alltag. Dadurch, dass wir mit relativ vielen unterschiedlichen Dialekten zusammenarbeiten, versucht halt jeder so die gleiche Sprache zu sprechen. Und das Englische ist dann doch manchmal ein bisschen schwierig. Also geht man doch ins Deutsche und dann sprechen viele Hochdeutsch. Auf der anderen Seite finde ich, ist es extrem schön, wenn man hier in Melbourne wohnt als Expat und dann in der Tram oder beim Einkaufen oder auch bei uns im Hofbrauhaus einen Dialekt aufgabelt, den man kennt. Gibt es immer wieder Geschichten. Erst vor 2 Wochen waren welche da, die wirklich aus dem Kraichgau bei mir daheim kommen. Und ich bin dann sofort wieder ins Badische verfallen und habe mich dann mit denen auch für eine Dreiviertelstunde lang unterhalten auf badischem Dialekt, was unfassbar schön war, und habe dann die Zeit vergessen. Deswegen glaube ich, ist der Dialekt immer was Schönes, um in der Ferne so einen Ankerpunkt zu haben. Wenn man dann doch mal jemanden findet, der den gleichen Dialekt spricht, ist es unfassbar, schon fast ein bisschen romantisch, würde ich sagen.
funktioniert auch umgekehrt. Also ich habe eine Kollegin gehabt an der University of Melbourne, Anglo-Australierin, Germanistin, hat in Erlangen studiert und spricht lupenreines Hochdeutsch, kann aber auch Fränkisch. Und wenn man sagt, sag doch mal Krabbelgrube, dann sagt sie Krabbelgrube.
Herrlich, ja. Ich würde sagen, Dialekt ist dann natürlich nochmal so eine Subsprache. Man kann entweder Code-Switching betreiben und Hochdeutsch und Dialekt hin und her wechseln oder man spricht immer Dialekt, wie auch immer, aber es ist irgendwie Identität, ne? Und zwar, weil es eben, was Leo auch schon sagte eingangs, nochmal viel konkretere, kleinere Zugehörigkeit, Community-Identität darstellt. Und das trägt man dann so im Herzen natürlich mit sich weiter herum und hat ein romantisches Moment, aber vielleicht auch ein widerständiges, oder? Wenn man sich sonst anpassen muss in der neuen Heimat, dann hat man durch den Dialekt die Möglichkeit, da so eine kleine Resistance für sich aufzubauen, indem man Dialekt spricht, was nicht alle können, die Deutsch können.
Ja, also ich denke jetzt gerade an die Situation, die ich bei mir zu Hause habe. Mein Mann kommt aus Hamburg und die ersten 2 Jahre, die wir uns gekannt haben und er mit mir auf Heimaturlaub war, hat er kein Wort verstanden, was meine Familie gesagt hat, weil es ihm alles zu schnell ging, es war alles zu laut, wir sprechen auch alle gerne gleichzeitig, es klingt immer so, als ob wir uns streiten, ja, und es wird doch dann immer noch ein Schnäpsle mitgetrunken, deswegen habe ich mir das bei ihm abgewöhnt und ich habe, was ich jetzt auch bereue und meine Kinder auch, mit den Kindern nie Dialekt geredet, obwohl das eigentlich so mein Instinkt war, als die geboren wurden, aber ich wollte halt verhindern, dass mein Mann seine Kinder nicht versteht oder die Unterhaltungen, die wir miteinander führen. Obwohl das für mich auch ein sehr starkes Heimatgefühl ist, der Dialekt.
Darf ich da noch was dazu sagen? Das finde ich sehr interessant, dass dein Mann Probleme hatte, wenn Leute durcheinander reden oder angeblich durcheinander reden. Da gibt es nämlich ein Nord-Süd-Gefälle im Deutschen. Ja? Also Norddeutsche halten längere Sprachpausen aus, bevor sie nervös werden in einem Gespräch.
Ja, das
bei Süddeutschen ist das eigentlich nicht der Fall. Und Süddeutsche haben mehr Overlaps als Norddeutsche. Deswegen ist das kein Wunder, dass es deinem Mann so gegangen ist. Ja, also es ist einfach die Gewohnheit, wie schnell antwortet man einander, wie viel Overlaps gibt's. Also Süddeutsche werden nervös, wenn man eine Pause macht im Sprechen, ja.
Ja, und beim Radio sowieso.
Ja,
ja. Ja, nach 6 Sekunden fängt es ja, nämlich an zu fiepen,
genau, ja.
In der Live-Sendung. So, aber wie bringt man denn das jetzt in den Unterricht ein? Oder soll man das überhaupt? Verwirrt man die Lernenden damit nicht? Weil es ist ja zum Teil andere Grammatik auch.
Ja, also da gibt's kein eindeutiges Ja oder Nein, würde ich sagen. Ne? Also wenn man kurz mal in die Diskussion reingeht, was dagegen spricht, ist natürlich Mundart-Dialekt meistens mündlich übertragen. Ne? Das ist schon mal die Frage, wo findet man das Beispielmaterial? Zweitens, was ist dann das Richtige? Ja, also als Lehrer, als Lehrwerk, Produzent möchte man dann auch Standardisierung, Vorgaben. Ne? Dann ist das nicht das richtige Deutsch. Außerdem ist natürlich unglaublich viel mehr Aufwand, wenn man jetzt die Standardvariante, das Hochdeutsch plus 3, 4, 5 Beispieldialekte, ne? Das braucht ja alles Zeit. Also das ist alles auf der Kontraseite. Auf der Pro-Seite steht natürlich, wir wollen nicht mehr diskriminieren. Das sozusagen nicht dieses, das eine ist das Richtige, das andere ist das Falsche. Zweitens, das ist das Authentische. Also wir haben vorhin gesagt, quasi die Hälfte aller deutschsprachigen Menschen spricht Dialekt. Also sind auch natürlich Texte, Reportagen, Videos etc., die man für den Unterricht findet und benutzt, auch wahrscheinlich irgendwie im Dialekt. Und außerdem, und das ist jetzt wirklich als jemand sprechen, der Erfahrung jetzt hat an der Universität mit deutschen Studierenden, es ist furchtbar interessant. Die Studierenden sehen das aus Australien sowieso als plurizentrische Sprache. Ne? Also Deutsch ist ja nicht nur Deutschland, sondern Österreich, Schweiz, Liechtenstein.
Südtirol.
Genau, und dann hat das Deutsche noch so viele Dialekte. Und das ist natürlich total spannend. Also da habe ich große, große positive Perspektivwechsel schon erleben dürfen, indem ich ausgewählt Reportagentexte oder auch einfach sozusagen linguistische Hinweise, dass es diese Unterschiede gibt im Vokabular, in der Grammatik, in der Phonetik vor allem gibt und ja, wunderbare Reflexionen dadurch herstellen können bei den Studierenden. Also deswegen von meiner Seite auf jeden Fall hier und da mit integrieren und dafür sorgen, dass Deutschlernende zumindest wissen, dass es diese Varianten gibt.
Ich muss sagen, ich bin als Linguist etwas zusammengezuckt, als du gesagt hast, wir unterrichten die Standardvariante. Welche Standardvariante ist es denn? Welcher Standard soll es denn sein? Es gibt ja zwischen lokalen Dialekten und nationalen Standards, denn es gibt selbstverständlich einen deutschen Standard, einen österreichischen Standard und einen Schweizer Standard, mindestens einen. Da gibt es ja jede Menge regionale Unterschiede. Und es gibt eben auch Unterschiede, die generell den, sagen wir mal, den Sprachraum nördlich des Mains von dem südlich des Mains unterscheiden. Und das sind eben jetzt nicht wirklich dialektale Ausdrücke, es ist auch nicht unbedingt das Vokabular. Ja, also ich meine, wir haben ja vorhin davon gesprochen, also heißt es jetzt Brötchen oder Schrippe oder Rundstück oder Wegle oder Semmel. Es sind eben solche Sachen, an die man zunächst gar nicht denkt. Wie formuliere ich das Perfekt von Verben der Position? Ja, sage ich, ich bin gesessen, ich bin gestanden oder ich habe gesessen, ich habe gestanden. Mein Standardbeispiel ist immer, südlich des Mains gibt es nur eine Bedeutung für den Satz, er hat gesessen, weil er gestanden hat. Ja, denn gestanden, er hat gestanden, das ist das Perfekt von gestehen, ja, und nicht von stehen. Aber im Norddeutschen kann das eben zwei Möglichkeiten der Bedeutung haben. Das heißt, Standardvariante ist im Wesentlichen, oder die Variante, die wir unterrichten, ist die Variante, die wir in unseren Lehrbüchern vorfinden. Ja. Und die ist interessanterweise sehr häufig, ich weiß nicht, vom Tagesschau-Hamburgerischen oder sowas geprägt, ja. Und vielleicht nicht unbedingt die Standardvarietät, die Mehrheit der Deutschsprechenden verwendet.
Absolut. Und es ist ja übrigens noch so, dass der gemeinsame europäische Referenzrahmen dazu keine Vorgaben macht. Ne? Also während irgendwie Vorgaben für die bestimmten Niveaus gemacht werden, man muss auf diesem Niveau jene Textqualität verstehen und jenes Hörverstehen verstehen können etc., zum Dialekt steht da nichts drin. Ne? Also das heißt, da sind die Lehrwerkproduzenten, die Verlage oder die Lehrkräfte ein Stück weit frei. Und ich stimme da vollkommen Leo zu. Es gibt natürlich nicht die eine Standardvariante, aber was ich vorher meinte, ist natürlich, wenn man alle Dialekte unterrichten wollen würde, würde man nicht mehr fertig werden. Ja.
Klar, das geht natürlich nicht. Aber ich denke, man sollte jedenfalls jemand, der Level C1 oder so aus dem Deutschunterricht rauskommt, der oder die sollte jedenfalls ein Verständnis dafür haben, dass es verschiedene Standards gibt, ja, und nicht zusammenzucken, wenn jemand sagt, ich bin gestern in der Straßenbahn gesessen oder ich sitze beim Tisch statt ich sitze am Tisch, ja, und das Essen steht am Tisch statt das Essen steht auf dem Tisch und solche Sachen, dass diese Leute nicht sagen, Moment mal, du sprichst falsch. Ja, dein Deutsch ist nicht richtig. Ich erinnere mich an Claire Crumsch, die eine wundervolle Sprachdidaktikerin ist. Die hat die Anekdote erzählt. Ich habe als junge Frau Französisch gelernt, da bin ich nach Frankreich gefahren, habe festgestellt, dass die Antworten, die die geben, nicht in meinem Lehrbuch stand. Das war also, die haben das nicht, das Französisch nicht gesprochen, das ich gelernt habe. Da stimmte was nicht.
Jetzt haben wir so schön theoretisiert. Vielleicht schließen wir diese Podcast-Episode mit ein bisschen Praktischbeispielen ab. Wir haben dazu auch jeder ein oder zwei Sätze mitgebracht. Mhm. Wer möchte denn anfangen?
Ich kann gern beginnen. Also ich habe einen kurzen und einen etwas längeren Satz aus dem Allgäuerischen mitgebracht. Der erste Satz ist, it g'schimpft, ich glaubt knur. Also nicht geschimpft oder kritisiert ist genug gelobt und das ja, symbolisiert auch ein Stück weit die Lebenskultur der Allgäuer, die ja so ein bisschen als gnarzig und kantig gelten, was dann wiederum im Tourismus als authentisch gilt und besonders originell. Und das andere ist ein Witz. Zwei Kier treffen sich auf der Weid, seit die Eu, mu, seit die andere, das ha ich auch grad gesagt, Weller. Und vielleicht hat man es verstanden, also zwei Kühe sagen Mu und dann sagt die eine zur anderen, das wollte ich auch gerade sagen. Und hier kann man gut hören, dass das Allgäuerische sehr starke Konsonanten, harte Konsonanten hat. Und natürlich das SCH, das kommt aus dem Schwäbischen, sehr markant ist. Und diese Diphthonge, also die Kombination von den Vokalen, oi, au, oi, ne, Allgäu, kommt sehr, sehr häufig vor und ist markant.
Philipp?
Ja, wieder zurück zu den drei Dialekten in meinem Kopf. Wenn ich darüber nachgedacht habe, was denn so markant ist für das Badische, Schwäbische oder das Bayerische, sind bei mir ganz viele Sachen. Eins meiner Lieblingssprichwörter aus dem Schwäbischen ist bloß nicht Huddle, wenn es passiert. Was natürlich, da gibt es jetzt auch einige Bedeutungen, es wird öfters mal unterschiedlich eingesetzt, aber wenn etwas eilt, soll man bloß nicht zu schnell an die Sache rangehen. Und dann natürlich noch aus dem Schwäbischen vor allem schaffe, schaffe Häuslebau, denke ich mal, ist auch sehr bekannt. Eins meiner Lieblingssprichwörter dahergehend, weil das Wort schaffen, was arbeiten bedeutet, war mir noch nie so bewusst, dass es was sehr Badisch-Schwäbisches ist. Und als ich dann nach Bayern gezogen bin und ich vom Schaffe geredet habe, haben mich alle nur angeguckt, bis sie dann endlich mal verstanden haben, dass ich vom Arbeiten rede. Genau, und dann einfach nur noch das badische Gell, was man universal überall hinten dran noch ansetzen kann, nur um sicherzustellen, dass man seinen Punkt rübergebracht hat. Gell?
Ja, ja, auf jeden Fall. Gell? Leo?
Ja, also ich bin in München aufgewachsen, also liegt mir das Münchnerische als Dialekt sehr, und da ist ein Satz, den ich immer gerne verwende, ist: Du musst deinen Kaktus fleißig gießen, sonst verdirrt er dir. Du musst deinen Kaktus fleißig gießen, sonst verdörrt er dir. Ich bin aber in einer steirischen Familie aufgewachsen.
Entschuldigung, darf ich da nachfragen? Wofür steht dieser Satz? Also ist doch eine Metapher aufs Leben, oder was heißt es? Viel arbeiten auf, schaffe, schaffe Häuselbau, oder?
Grundsätzlich ist jeder bayerische Satz eine Metapher aufs Leben, davon kann man mal ausgehen. Also nein, es ist einfach, man verwendet diesen Satz gerne um dieses Bayerische, also die Präfixe da, der, also sind da stessen oder da würgen statt erwürgen oder ver, also verdörren, sonst da dir da, sonst verdörrt er dir. Also es ist einfach so. Und wie gesagt, im Steirischen, besonders im Südsteirischen, da sind Diphthonge auch ungeheuer beliebt. Interessanterweise ist also die mittelhochdeutsche Diphthongierung der althochdeutschen langen Monophthonge, die kam aus diesem Bereich. Ja, also dass man heute Leib statt Lieb sagt und so weiter, kam ursprünglich aus dem Südostbereich der deutschen Sprache. Und bei uns, also in der Steiermark, im Stornsteirischen, sagt man zum Beispiel, das Kleinstädten hat nicht beim Bäcken, beim Weiken essen, ein Messer vergessen. Ja, zu Kleinstädten habe ich beim Bäcker, beim Wecken essen, mein Messer vergessen. Oder statt sein Haferlaufen kaufen, sind wir Schlangen fangen gegangen. Statt Häfen kaufen zu gehen, also Töpfe kaufen zu gehen, sind wir Schlangen fangen gegangen. Das.
Ja, ich habe auch noch was. Ich habe einen Satz, den meine Oma gerne gesagt hat. Und der lautet: Hon dir Fusi ums Hus rum. Das hat sie gern gesagt, wenn die Nachbarn nicht so aufgeräumt hatten draußen. Also das heißt, die haben, bei denen ist es nicht sehr ordentlich ums Haus rum. Hon dir Fusi ums Hus rum. Und was mir aufgefallen ist, als ich hier ein bisschen Recherche gemacht habe, ist, dass die Wörter eben ja auch sehr unterschiedlich sind. Und der Satz: Hesch dröhlet, bruchschen dröhler, heißt auf Hochdeutsch: Hast du gekleckert, brauchst du einen Latz.
Ja, was nehmen wir mit hier? Ich glaube, man kann sagen, Dialekt im Ausland ist weniger regional, sondern eher biografisch. Das heißt, Menschen tragen mehrere Dialekte, die sie bewusst in ihre Sprache integrieren, und der Dialekt wichtig ist oder weniger wichtig. Und ich glaube, man kann sagen, für Lernende ist Dialekt ist nicht weniger Deutsch, sondern mehr Deutsch.
Und damit beschließen wir Folge 4 unserer Podcast-Serie Deutsch lehren und lernen Down Under. Wir, das sind
Andreas Wiebel
und Julia Grewe, und wir bedanken uns bei unseren Gästen Leo Kretzenbacher und Philipp Hockenberger.
Vielen Dank.
Adele.
Vierzeich.
Tschüssle.
Baba.
Thank you.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment, a pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.